Wir wollen jetzt gemeinsam auf so ein Psalmwort hören, wo David genau das zum Ausdruck bringt, was Heinz vorhin ja schon dargestellt hat. Yes, he can. Und sein Vertrauen in Gott ausdrückt. Psalm 18, drei Verse möchte ich am Anfang der Predigt stellen. Psalm 18, Vers 30 bis 32. Wir hören auf das Wort des lebendigen Gottes. Mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was für ein wunderbarer Gott! Vollkommen ist sein Weg. Das Wort des Herrn ist rein. Ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Wer ist denn Gott außer dem Herrn? Wer könnte ein Fels sein als allein unser Gott? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich denke, die meisten von euch werden diesen Satz wahrscheinlich kennen oder dieses Bekenntnis. Meine Frage, was kommt da in euch hoch? Woran denkt ihr, wenn ihr hört, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen? Kann ich das auch sagen? Habe ich mich gefragt. Oder denke ich vielleicht gerade an Mauern, über die ich gerne rüberspringen würde? Und ich würde das so gerne sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Von welchen Mauern redet David hier überhaupt? David, ein Kriegsmann, jemand, der unglaublich viele Schlachten gekämpft hat, jemand, der Israel zu einer großen Nation gemacht hat, das kleine Israel weiter und weiter expandiert unter David. Er wusste genau, was das heißt, über Mauern zu springen, also Städte einzunehmen. Er wusste genau, was es heißt, im Kampf den Feinden entgegenzustürmen, was das für einen Mut braucht und was das für ein Risiko ist und wie schwer das auch sein kann, vor so einer großen Stadtmauer zu stehen und nicht zu wissen, wie kommen wir da eigentlich rüber. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Psalm 18, ein etwas längerer Psalm, den wir interessanterweise auch genauso in 2. Samuel 22 finden. Das ist eigentlich genau der gleiche Text, doppelt überliefert sozusagen, haben wir nicht so oft in der Bibel. Dort steht er so am Ende der Erzählungen vom König David und es liest sich so als Art Rückblick, Resümee auf sein Leben. David denkt vielleicht nach über seine Schlachten, über seine Kriege, über seine Eroberungen und er kommt zu diesem Schluss: Ja, mit meinem Gott konnte ich über Mauern springen, mutig meinen Feinden entgegenstürmen. Am Anfang heißt es von diesem Psalm, die Worte dieses David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete an dem Tag, als der Herr ihn gerettet hat aus der Hand aller seiner Feinde. Aller seiner Feinde. David hatte viele Feinde. Wir denken an Philister vielleicht, an Goliath. Wir denken vielleicht auch an Saul, Feinde aus dem eigenen Volk. Oder vielleicht an Absalom, Feinde aus der eigenen Familie, die ihn verfolgt haben und die ihn gerne tot gesehen hätten. Aber David sagt, Gott hat mich gerettet von der Hand all dieser Feinde. Dass David das aber sagt, und jetzt wird es interessant für mich, in dem Moment des Sieges, so im Rückblick auf das Leben, heißt nicht, dass es immer einfach war. Wir gehen mal am Anfang von den Psalmen, die ersten Verse, ab Vers 5. Der Tod, sagt David, hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Sturzbäche der Vernichtung erschreckten mich. Die Fangarme des Totenreichs griffen nach mir, Stricke des Todes drohten mich zu fesseln. In meiner tiefen Not rief ich zum Herrn, laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. Das klingt schon ganz anders. Flut von Todesangst, der Tod hat seine Hände schon an mich gelegt und ich wusste nicht, komme ich da überhaupt raus. Schiere Gelähmtheit, schiere Not, einfach nur schreien, Herr, wo bist du? Greif ein in mein Leben. Ich glaube, wir sehen uns alle nach einem siegreichen Leben. Wir wollen doch alle Überwinder sein. Wir wollen alle über Mauern springen. Und wir kennen das. Wir wollen in unserem persönlichen Leben, vielleicht strugglen wir mit unserem Charakter, vielleicht in unserem geistlichen Leben, vielleicht auch einfach ganz normal in unserem Alltag, in dem Stress, der uns so begegnet, in unserem Job. Vielleicht sind wir alleine zu Hause. Wir wollen oder wir haben Sehnsucht danach, Erfahrungen dieser Rettung zu machen, von der wir in der Bibel lesen, von der andere Geschwister erzählen. Aber allzu oft können wir uns doch eher mit diesen Versen am Anfang identifizieren. Sorgen, Mutlosigkeit, Angst, Selbstzweifel, vielleicht auch so ein andauernder Kampf mit Sünden und Gewohnheiten, immer wieder so der Griff zur Lüge oder die wütende Reaktion oder der Klick auf den Pornoclip. Das ist doch das, was uns als Christen auch so oft beschäftigt. Vielleicht auch einfach Krankheit und Leid. Eine liebe Person ist gestorben, mein Job ist weg, ich habe finanzielle Engpässe. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gilt das da auch? Oder was sagt das uns, wenn wir das aussprechen? Ich liebe die Psalmen so sehr, weil sie so nah sind an dem Leben, wie wir es erfahren und wie wir es kennen. Sie sind genau das, was wir gerade auch ein Stück weit in dem Lied Zwischenzeit gesungen haben. Sie kennzeichnen das Leben eines Christen oder eines Glaubenden zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Auf der einen Seite unser Anspruch, vielleicht an uns selbst, vielleicht an die Gemeinde, vielleicht an Gott, etwas zu tun, etwas zu machen, mir etwas zu geben, Erfolg zu haben, und auf der anderen Seite die Realität und die Wirklichkeit, die uns immer wieder einholt. Und ich glaube, dass dieses Leben zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht nur etwas ist, was wir als genuin christliches Grundgefühl irgendwie bezeichnen könnten, sondern was wir auch in unserer Gesellschaft sehen. Wir haben jetzt seit einiger Zeit ein Kind. Gucken wir in die Kindererziehung. Der moderne Vater muss ja im Prinzip am besten 12 Stunden am Tag konzentriert mit seinem Kind spielen, das immer mit Spinat füttern, was irgendwie in Brokkoli-Püree angerührt ist, aus eigenem Anbau, dabei noch einen Nebenjob haben, am besten finanziell unabhängig sein mit 30, damit man auch in den Urlaub fahren kann. Und auf der anderen Seite merkt man aber plötzlich in der Wirklichkeit, mein Kind kotzt Brokkoli aus und es funktioniert nicht immer so, wie ich denke, Kinder sollten funktionieren, und ich finde es auch nicht logisch. Und manchmal gibt es auch ältere, liebe Menschen, die mein Kind mit Gummibärchen anfüttern. Bei mir in der Gemeinde ganz viel. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Und ich kenne nicht wenige Mütter, die aus Mütterkreisen nach Hause kommen und sagen, boah, das Kind ist schon mit 1 trocken und alle wollen, dass das jetzt bei mir auch so ist. Und das ist irgendwie ein Anspruch an uns, aber Wirklichkeit ist manchmal anders. Gucken wir in die Pflege. Meine Frau ist Kinderkrankenschwester. Anspruch, Wertekodex, Berufsethos auf der einen Seite und Arbeitsbedingungen auf der anderen. Umweltschutz. Der Anspruch einer neuen Erde, einer neuen Himmel auf dieser Erde steht den ökonomischen, geopolitischen Wirklichkeit gegenüber und vor allem auch unserer eigenen Komfortabilität. Die Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit kann uns Menschen ganz schön zerreiben, und unter dieser Last, unter dieser Spannung, unter dieser Zerrissenheit in uns kommen wir gar nicht so oft klar. Ich bin immer wieder auch mit jüngeren Menschen unterwegs. Ich kann mich erinnern, wir waren einige Zeit in Kenia, in der Jüngerschaftsschule dort mit einer Person länger geredet zu haben, die nicht so richtig auspacken wollte. Ich wusste irgendwie Unbehagen, und dann sagte sie irgendwann, da ist so eine Dunkelheit in mir. Und ich dachte so, du strahlst doch so oft, du singst doch unsere Worship-Lieder mit, du bist engagiert im Unterricht, aber da ist so eine Dunkelheit, wenn ich alleine bin oder wenn ich wieder zu Hause bin. Es ist so schön hier bei euch, aber dann fahren wir wieder in unser Village, irgendwo ins Dorf, ins Hinterland, und da ist alles anders. Wieder Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Ich finde es interessant, dass gerade die Weisheitsliteratur in der Bibel, nehmen wir die Psalmen oder auch Hiob, wo es um Leid geht, oder auch Prediger, wo es so sehr um die Beziehung Gott-Mensch geht, nicht so sehr um Erzählungen darüber, was Gott gemacht hat, sondern es geht wirklich um die Beziehung, um die Begegnung. Gerade in diesen Büchern finden wir so viele offene Fragen, so viele quälende Fragen, so oft ein Warum, Herr, bist du so fern, wie lange noch her, warum hast du mich vergessen, hilf doch her, antworte mir. Und irgendwie, glaube ich, mögen wir diese Psalmen, weil sie so sehr oder so nah dran sind an unserem Leben, wie wir es oft kennen. Christsein zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Dass es den ganzen Psalter kennzeichnet, sehr interessant, sehen wir übrigens schon ganz am Anfang des Psalters. Man kann den Psalter ja auf verschiedene Weisen lesen, man kann einfach alle 150 Gebete so isoliert betrachten, man kann ihn aber auch als ein Buch lesen. Was vielen nicht so bewusst ist, aber der Psalter erschließt sich oft gerade dann, wenn man mal guckt, warum stehen denn gerade diese Psalmen nebeneinander? Weil sie wollen uns eine Geschichte erzählen. Und ganz am Anfang, die ersten zwei Psalmen sind so ein Stück weit das Eingangstor in den Psalter, sagt man manchmal, die Ouvertüre. Die beiden größten oder wichtigsten Größen im Volk Israel werden vorgestellt. Psalm 1, die Tora. Glückselig, wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn, an der Tora Gottes. Und Psalm 2, der König. Ich habe eingesetzt meinen König auf Zion. Wir kennen diese Verse ja vielleicht, weil sie oft auf Jesus gedeutet werden. Heute habe ich dich gezeugt, du bist mein Sohn. Die beiden wichtigen Größen für das Volk, für Stabilität, der König und das Gesetz Gottes werden vorgestellt. Und Psalm 2 ist so ein glorreiches Lied auf den König. Du bist mein Sohn, Sohn Gottes ist der König. Du bist Weltherrscher, alle sollen dir dienen, alle sollen sich vor dir beugen. Könnt ihr ja gerne mal nachlesen. Und dann kommt Psalm 3. Und wie beginnt Psalm 3? Herr Gott, so viele Feinde sind um mich. Ich muss fliehen vor meinem eigenen Sohn Absalom. Seht ihr die Verbindung? Psalm 2, Anspruch, der große König. Psalm 3, singt der König David. So viele Feinde um mich rum. Der große König, der eingesetzt ist von Gott, alle Welt zu regieren, hat nicht mehr seine eigene Familie im Griff und muss fliehen vor seinem eigenen Sohn. Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Und ab Psalm 3 hören wir immer wieder dieses Hilfeschreien: Gott, da ist doch dieser Anspruch. Wo ist denn die Wirklichkeit? Was kann uns helfen, mit dieser Spannung umzugehen, die wir, glaube ich, alle kennen? Wie können wir denn über Mauern springen? Wie können wir dahin kommen zu sagen, mit meinem Gott konnte ich über Mauern springen? Und was heißt das überhaupt? Und ich finde, zwei spannende Perspektiven sind in den Versen drin, die ich gelesen hatte am Anfang, Psalm 18. Ich habe es mal so formuliert: wenn dich die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit innerlich zerreißt, erstens, dann stell Zuspruch vor Anspruch und zweitens, glaube an die Wirklichkeit Gottes. Stelle Zuspruch vor Anspruch und glaube an die Wirklichkeit Gottes. Es geht um gelebten Zuspruch und geglaubte Wirklichkeit. Leben und Glauben zugleich. Erstens, Zuspruch vor Anspruch. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist beim Lesen. David sagt ja, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und was kommt danach? Direkt danach? Vollkommen sind die Wege Gottes und das Wort des Herrn ist rein. Und ich habe mich gefragt, was ist die Verbindung? Warum direkt danach ein Lob auf die Vollkommenheit der Wege Gottes und die Reinheit des Wortes des Herrn? Ich denke, der Beter sagt: weil ich die perfekte Führung Gottes in meinem Leben gefolgt bin, ihr vertraut habe, kann ich jetzt am Ende sagen, rückblickend, ich konnte über Mauern springen. Der Schlüssel liegt im Vertrauen auf Gottes Führung. Ich denke, das würden wir fast alle unterschreiben. Ja, wir müssen irgendwie Gottes Führung folgen. Aber was heißt das? Das ist sehr abstrakt. Wie können wir das lebendiger machen? Ich will mit euch mal kurze Gedankenreise machen über diesen Begriff Tora oder über das, was er hier sagt, das Wort des Herrn. Was ist das Wort des Herrn? Was meint David denn damit? Wenn er sagt Wege Gottes oder Wort des Herrn, sind einfach zwei Varianten in dem Psalter, womit man die Tora meint. Die Tora, ich denke allen irgendwie ein Begriff. Die Juden sagen zu den 5 Büchern Mose Tora, einige auch nur zu den Bundesschluss da drin am Sinai. Und sehr, sehr leider oft übersetzt oder oft von uns gedacht als Gesetz. So heißt es ja auch im Psalm 1, wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn in der Lutherbibel, weil Luther mochte dieses Wort Gesetz sehr gerne. Aber das ist schade, weil Tora heißt nicht Gesetz und vermittelt dadurch auch etwas Falsches, weil Tora heißt eigentlich Wegweisung oder so viel wie Wegweisung. Wenn wir an Gesetz denken in unserer juristischen Kultur, dann denken wir irgendwie an Gebote, an Sachen, die uns einschränken. Dann denken wir daran, dass da irgendwer ist und ganz, ganz viele unnötige Sachen festlegt. Und glückliches Leben habe ich dann, wenn ich irgendwie Stick to the Rules spiele. Wenn ich genau das alles einhalte, aber eigentlich ist es ziemlich viel Spaßverderb. Die Idee von Tora in der Bibel, vom Wort des Herrn, von dem, was wir Gesetz nennen, ist eine ganz andere. Sie ist viel mehr Zuspruch als Anspruch, viel mehr Wegweisung, nämlich Wegweisung zum Leben, zu einem glücklichen Leben. Es ist Gottes Idee, wie ihr als Volk Freiheit gestalten sollt. Ich habe euch befreit, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich befreit hat aus Ägypten. So beginnen die 10 Worte, die übrigens kein Jude 10 Gebote nennt, weil das steht nirgendwo im Alten Testament, einfach nur unser Wort. Es heißt 10 Worte Gottes, weil das erste ist schon mal gar kein Gebot, sondern ein Zuspruch. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat. Und jetzt gestaltet eure Freiheit. Nehmt das, was ich euch zeige. Und wenn wir mal da reingucken, was Gott macht, er schützt Familien, er schützt Ehen, er schützt Kinder, er schützt schwache Menschen. Er sorgt dafür, dass eine Atmosphäre entsteht im Volk, wo nicht nur er selbst wiedergespiegelt wird, sein Charakter, sondern wo Menschen aufblühen können, wo Menschen selbst glücklich, glückselig, erfüllt, ist vielleicht ein gutes Wort in unserer Zeit, werden. Der gesamte Psalter beginnt ja mit diesem Wort glückselig. Das ist das erste Wort. Erfüllt, würde ich vielleicht besser sagen. Erfüllt ist der, der seine Lust hat an der Tora. Der bereit ist, ihr zu vertrauen, dass das eine gute Idee für mein Leben ist, was Gott mir sagt. Und dann gucken wir mal ins Neue Testament und die wichtigste oder für mich und für viele wichtigste Predigt im Neuen Testament, die Bergpredigt, beginnt mit genau dem gleichen Wort. Richtig? Jesus stellt sich auf einen Berg, so wie Mose sich einst auf einen Berg gestellt hat, um die Tora zu bekommen, und er lehrt. Und er sagt, glückselig sind die Armen im Geist. Glückselig sind die Armen im Geist. Jetzt endet sich so langsam meine Linie, die ich ziehen will. Weil hier sehen wir, dass die Bergpredigt, die ja so viele Menschen als einen Anspruch verstehen würde, so ein Text, wo Jesus fordert Feindesliebe. Jesus will, dass ich keine Vergeltung übe, dass ich nicht mal schlecht über jemanden denke. Das ist so viel Anspruch in der Bergpredigt. Luther hat sogar gesagt, ja, das Ganze ist uns nur gegeben, damit wir merken, wir sind Sünder. Für mich sehr, sehr schade, das so zu reduzieren, weil es ist in erster Linie Zuspruch. Es ist Jesu Idee zu sagen, schaut mal, so lebt ihr Reich Gottes auf der Erde. So werdet ihr glücklich, so werdet ihr erfüllt, so werdet ihr wahrhaft Mensch. Und ganz am Anfang heißt es ja nicht, glückselig sind, die alles machen, glückselig sind, die alles im Griff haben, die jeden Kampf alleine kämpfen, glückselig sind die Macher. Nein, am Anfang heißt es glückselig die Armen im Geist. Die wissen, ich bin abhängig von Gott. Die wissen, ich muss ganz, 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 ganz viel bekommen, damit ich überhaupt erfüllt und glücklich sein kann. Ganz viel Zuspruch vor Anspruch. Jetzt sind wir mit der Gedankenreise zu Ende und wir denken wieder an über Mauern springen. Und ich frage mir dann die Frage, haben wir vielleicht Glück manchmal falsch definiert? Ist vielleicht das, was wir als Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit erfahren, vielleicht manchmal eine Kluft zwischen unseren Wünschen und der Wirklichkeit? Oder vielleicht manchmal eine Kluft zwischen falschen Erwartungen und der Realität. Weil meine Vermutung ist, dass wir manchmal eine falsche Vorstellung davon haben, welche Art von Mauer Gott mit uns überspringen will. Weil vielleicht ist die Mauer gar nicht außerhalb von uns, sondern hier drin in unserem Herzen. Und das ist mir nochmal, die ganze Bibel, der ganze christliche Glaube ist ja herzzentriert. Er will mich verändern, er will unseren Charakter verändern. Er will uns zu neuen Menschen machen, schon hier und jetzt. Es geht ja nicht in erster Linie um unseren Kopf, sondern um unser Herz. Vielleicht sind dort drin Mauern, mit denen Gott arbeiten will und die wir überspringen dürfen. Und ich denke, wenn wir die Vollkommenheit der Wege Gottes, wie David sagt, die Reinheit des Wortes des Herrn ernst nehmen und ausrufen und bekennen, dann ruft uns das in die Nachfolge. Und die Nachfolge erfüllt uns. Gott lädt dich vielleicht ein, die Mauer der Feindschaft zu überspringen, indem du vergibst. Oder die Mauer der Ausgrenzung und des Hasses, indem du dich selbst zurückstellst und liebst. Oder vielleicht die Mauer der Pornografiesucht, indem du Gott vertraust, dass er eine gute Idee für deine Sexualität hat, dass er die Menschen an die Seite gestellt hat, die dich unterstützen wollen und dass du es erstens nicht alleine schaffen kannst und ein viel konstruktiverer Weg da ist, mit Angst umzugehen, als die Handyspiel- und Pornosucht. Ich sage das, weil es ein richtig fettes Ding ist in unserer Kultur und Gesellschaft. Oder vielleicht lädt Gott uns ein, die Mauer der finanziellen Sorge zu überspringen, indem wir von dem wenigen, was wir haben, trotzdem noch geben. Weil das ist Bergpredigt. Das ist der Weg zum Leben. Und ich glaube, wenn wir das leben, werden wir ganz viel erfahren, wie wir Mauern überspringen. Weil sich unser eigenes Herz verändert. Und wenn wir uns verändern, verändern sich auch Leute um uns herum. Und vielleicht ja sogar eine ganze Stadt Lichtenau oder eine ganze Gesellschaft. Zuspruch vor Anspruch. Gott ist gnädig. Und wenn wir Christsein nicht verstehen, in erster Linie als etwas tun, als etwas machen, als einen Anspruch, als ich muss jetzt erstmal was leisten oder Gott muss erstmal was leisten und mir was jetzt gefälligst geben, wie ich es will, sondern als ein Zuspruch, ich glaube, dann wird uns die Wirklichkeit, die uns immer wieder einholt, auch wenn wir mal Mist bauen, nicht weiter von Gott wegführen, sondern viel näher an ihn dran. Weil wir Gott ja erfahren haben als jemand, der vergibt, der gnädig ist, der uns wieder mit in sein Boot holt, weil Gott uns zu jemandem geworden ist, der uns nicht wegschickt, wenn diese Spannung da ist, sondern viel mehr einholt. Und das machen die Psalmisten, sie rennen zu Gott und das ist der entscheidende Punkt. Psalm 10, einer meiner Lieblingspsalmen, beginnt mit: Warum, Herr, bist du so fern? Gar kein Gottesgefühl da. Und es endet mit: Gott ist König, immer und ewig. Gott wird uns dann eine Perspektive geben, die alle Wirklichkeit irgendwie übersteigt und uns auch anleiten, unser Leben zu gestalten, sodass wir aufblühen können. Zweitens, vertraue in die Wirklichkeit Gottes. Das erste, der gelebte Zuspruch, das zweite, die geglaubte Wirklichkeit. Psalmen sind ja häufig, ich hatte das gerade in Psalm 10 so angedeutet, ein Perspektivwechsel. Menschen beginnen zu beten, Last ist da, Klage ist da, diese Spannung ist da, auch wie David in Psalm 18. Und dann kommt es langsam irgendwie von der Klage zum Lob durch oder zum Bekenntnis. Manchmal sind Bekenntnisse ja auch nicht gefühlt, sondern erstmal ausgesprochen und das Gefühl kommt dann irgendwann hinterher. Aber Gebete sind Perspektivwechsel. Menschen heben den Kopf weg, irgendwie von der Wirklichkeit, die sie umgibt, um da eine größere Wirklichkeit zu sehen. Eine himmlische, eine geistliche, könnten wir vielleicht sagen, Wirklichkeit. Ich mag diesen Satz von David. Wer könnte ein Feld sein als allein unser Gott? Wer sonst? Er sagt, denke ich, so viel wie: Es gibt doch nichts sonst, worauf ich mein Leben bauen könnte, was sicher gewesen wäre. Ich hatte meine eigenen Strategien, ich hatte meine Berater. Wer ist sonst wirklich ein Fels als mein Gott? Er hat es erfahren. Ein Zitat von Jörg Dechert, das, denke ich, gut hier reinpasst. Unsere Gesellschaft, schreibt er, hat Gott im Lauf der Jahrhunderte auf eine Frage der persönlichen Überzeugung reduziert. Aber das ist er nicht. Gott ist Wirklichkeit. Er lebt und handelt und liebt seine Menschen, ob ich das nun selbst für wahr halte oder nicht. In der Theologie geht es ganz viel darum, Wirklichkeit und Wahrheit zu trennen. Nur weil etwas wahr ist, ist es noch nicht wirklich. Nur weil etwas Wirklichkeit ist, ist es noch nicht wahr. Das haben ganz, ganz viele deutsche Theologen vor einiger Zeit gesagt. Und das ist unser Zeitgeist. Wir trennen Geschichte und Offenbarung. Und nur weil wir das glauben hier in der Kirche, muss das ja noch nicht Wirklichkeit sein. Es ist ja gut, wenn euch das hilft, ne? Religion, wenn euch das hilft, wenn ihr euch selbst pushen könnt, wenn euch das besser macht. Aber es ist erstmal Glaube. Es ist eine Vermutung oder was auch immer. Für dich ist es wahr, für mich nicht, für mich ist es keine Wirklichkeit. Aber unser Gott ist wirklich da. Und ich glaube, dass wir so sehr in dieser atheistischen, untheistischen Welt, könnte man vielleicht sagen, leben, die, wie er sagt, Glaube zu einer persönlichen Überzeugung reduziert hat, dass wir selbst manchmal irgendwie nicht klar haben, dass dieser Gott wirklich da ist. Wir sehen ihn ja wirklich nicht. Aber er ist doch da, er ist wirklich da, er ist jetzt hier, er wirkt, er tut, er verändert Dinge. Zu sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, ist nicht religiöse Schwärmerei. Und ist auch nicht einfach ein Lippenbekenntnis und auch nicht irgendwie einfach so ein übertönter Selbstzuspruch. Gott ist nicht einfach nur hier in unserem Kopf oder Projektion, sondern er ist wirklich da, er wirkt. Wer sonst, was sonst, wohin sonst? Das hat Petrus ja auch eins gesagt. du hast Worte des ewigen Lebens. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Was sind die Alternativen, habe ich mich gefragt. Wer sonst hat deine Loyalität verdient? Wer sonst gibt dir die Kraft, weiterzumachen, dran zu bleiben? Wer sonst gibt dir diese innere Ruhe, die du bei Gott erfährst? Ich denke, Angebot Nummer 1 auf dem Markt unserer Zeit ist das Selbst, bist du. Das moderne Menschenbild zeichnet sich ja durch eine Intronisation des Ichs aus. So, wenn man bei Instagram ein bisschen unterwegs ist, glaub nur an dich selbst, du schaffst das. Alles liegt in dir, die Fähigkeiten sind in dir. Glaub daran, werd Menschen los, die dir nicht gut tun. Es geht um dich, verwirkliche dich selbst. Du bist dir selbst das Gesetz, du entscheidest, was gut und richtig ist. Und ich frage mich manchmal, wohin hat uns diese Narrative eigentlich gebracht, der Autonomie, der Selbstverwirklichung. Gucken wir einfach mal auf die sexuelle Revolution. Sie hat versprochen Freiheit, sie hat versprochen, uns geht's besser, Lust über Liebe, absolute Selbstbestimmung und Toleranz. Und was ist draus geworden in unserer Zeit? Es gibt sicherlich auch glückliche Beziehungen, aber sehr, sehr hohe Scheidungsraten, viele in Pornografie gefangene Menschen, objektivierte Frauen, manipulierbare Männer, Kindes- und Frauenmissbrauch auf der ganzen Welt. Hat uns das wirklich Freiheit gebracht, dieses Versprechen der Freiheit? Dass das Ich irgendwie im Thron steht? Können wir das wirklich leisten, uns das zu geben, was wir brauchen, uns selbst zu erfüllen? Oder ist das vielleicht gerade dieser Anspruch, der so sehr in unserer Zeit auf allen unseren Schultern lastet und uns so erdrückt? Ich denke, dass die Negierung der eigenen Unvollkommenheit und Schwachheit uns sehr, sehr stark in das Gefängnis unseres eigenen Selbst fesselt. Und ich glaube, dass wir als Christen da auch irgendwie eine Aktie drin haben. Das ist ja genauso auch in der Leitfrage. Lange Zeit hieß es Theodizee. Was ist das Recht Gottes dafür, dass er allmächtig und gütig ist, aber so viel Leid da ist? Heute ist es eine Anthropodizee. Was ist eigentlich die Rechtfertigung des Menschen dafür, dass er so viel Böses, so viel Unheil, wenn nicht mehr Gott da ist, an den geglaubt wird, muss ja der Mensch hinhalten. Und darunter zerbricht zumindest mal die Philosophie und ich denke, das ist auch in unseren Köpfen drin. Was wäre vielleicht die zweite Alternative? Götzen, habe ich gedacht, vielleicht irgendwie Geld, Gesundheit, Familie. Ist ja auch so ein christliches, Familie ist wichtig, auf jeden Fall. Aber kann das uns der letzte Fels sein? Freundschaft? Ich denke, fast alle hier werden schon erlebt haben, auf der einen und anderen Seite, dass das irgendwie schon fragil ist und am Ende doch zerbricht. Ist ja spannend, dass wir Deutsche, die überdurchschnittlich am meisten versicherten Menschen dieser Welt sind. Und die Frage ist manchmal, warum eigentlich? Ich glaube, weil wir Deutschen genau das wissen, dass das, worauf wir unser Leben bauen, unsicher ist. Und weil es unsicher ist, müssen wir es versichern. Weil wir Angst davor haben, das zu verlieren, müssen wir es irgendwo versichern. Als wir, da hinten sitzen wir jetzt, als wir nach Kenia gereist sind, waren wir vorher beim Tropenarzt. Und das ist im Prinzip eine Einladung zu erfahren, wie ihr sterben werdet. Wenn man in die Tropen zieht. Also so habe ich es danach auf jeden Fall mal interpretiert. Und dass man dann auch noch mit einem einjährigen Kind ausreist in ein Malaria-Hochrisikogebiet, wo ach so weiß, so viele tropische Krankheiten unterwegs sind, das könnt ihr doch nicht machen. Ich bin mit 43 Privatrezepten nach Hause gegangen. Ehrlich. Und das lag auch daran, dass vieles über die Zeit, weil wir länger da waren, gestreckt war. Aber ich habe den Arzt dann mal gefragt, ob er mir auch was geben kann gegen einen Löwenangriff. Hatte er irgendwie gar nicht da. Und ich habe nichts gegen Impfungen und so, und er versteht mich nicht falsch an der Stelle oder dagegen sich zu schützen. Aber da sieht man dieses, wir wollen möglichst alles irgendwie tun, damit ja nichts passiert. Aber am Ende kann man sich auch nicht vor alles schützen und das wissen sie auch eigentlich. Aber das ist so in uns drin. Wer könnte ein Fels sein als allein unser Gott? Ich glaube, die Lösung liegt nicht in uns, sondern außerhalb. Nicht in der Selbstverwirklichung, sondern Selbstverleugnung. Es ist für mich so viel Trost zu wissen, dass Gottes Antwort auf meine Angst, auf meine Herausforderung, auf diese Spannung, die ich erfahre, nicht eine Erklärung ist, sondern seine Gegenwart. Gott erklärt uns nicht immer alles, aber er ist da. Es ist nicht die Lösung unserer Spannung, sondern die Erlösung von unserer Selbstzentriertheit. Gott löst es nicht immer auf im Hier und Jetzt, aber er gibt uns was an die Seite, nämlich eine Perspektive und eine Erlösung. Und ich glaube, wenn wir aufs Kreuz schauen, das mal da war, da, okay, es ist immer noch da, es ist viel größer als früher, sehr schön. Wenn wir aufs Kreuz schauen, nirgendwo sonst war doch die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit so groß, oder? Wie in unserem Herrn Jesus. Menschensohn und Gottessohn zugleich. König und leidender Gottesknecht. Er hat Dämonen ausgetrieben und wurde von Menschen selbst vertrieben. Er hat Menschen auferweckt aus dem Leben, aber er ist selbst gestorben. Ganz große Kluft und ein ganz großer Graben, den Jesus in sich getragen hat, aber er ist auferstanden. Jesus lebt und er sitzt zu Rechten Gottes und er ist jetzt gerade, und das ist Wirklichkeit, König. Und das will ich uns als Gemeinde einfach auch nochmal zusprechen. Gott ist König und er regiert jetzt gerade in seiner Gemeinde und durch sein Wort. Und er schafft eine neue Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Reiches Gottes. Und das ist nicht einfach ein abstraktes Konstrukt, sondern es entsteht da, wo wir leben, was Jesus und Gott uns mitgibt. Da ist Reich Gottes. Wenn ihr hier demütig, sanftmütig seid, aufeinander Rücksicht nehmt und Jesus Herr sein lasst in eurem Leben, ist Reich Gottes da. Und dann verändert das unsere Herzen, dann verändert das unsere Charaktere und dann auch unser Denken und unser Wollen und unser Fühlen und auch die Art und Weise, wie wir wahrnehmen, was wir so durchmachen in unserem Leben. Was sind unsere persönlichen Mauern? Wo können wir das vielleicht auch schon sagen? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und uns ermutigen, Zeugnisse erzählen, uns darin bekräftigen und die anderen mitziehen, die das gerade nicht sagen können. Ich hoffe, ihr nehmt das mit für diese Woche, dass wenn euch diese Spannung mal wieder erreicht, dass ihr nicht von dem Anspruch her denkt, sondern von Gottes Zuspruch, der es gut weiß. Und dass ihr an die Wirklichkeit Gottes glauben könnt. Er ist tatsächlich da und wir dürfen darauf vertrauen und wir dürfen das leben. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Amen.